Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Anschlag in der türkischen Hauptstadt Ankara haben dort tausende Menschen der Opfer gedacht. Gleichzeitig nimmt die Kritik an der Regierung zu. Viele Demonstranten machen Präsident Erdogan für die Tat mitverantwortlich. Bei dem Angriff auf eine regierungskritische Friedenskundgebung waren gestern mindestens 95 Menschen getötet und mehr als 240 verletzt worden.
Trauer und Wut bei Tausenden, die heute der Opfer des Anschlags gedachten. Bislang hat sich niemand zu der Tat bekannt. Die Behörden gehen davon aus, dass es zwei Selbstmordattentäter waren, möglicherweise mit Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat. Die prokurdische HDP und viele linke Gruppen, die die Demonstration gestern mitorganisiert hatten, geben der Regierung eine Mitschuld. Der Staat, dem eigentlich kein Flügelschlag eines Vogels entgeht, konnte ein Massaker im Zentrum von Ankara nicht verhindern, genauso wie in Diyarbakir und Suruç. Bei diesen Anschlägen in der Kurdenregion starben viele Menschen, ohne dass später die Hintermänner gefasst wurden. Schuldzuweisungen am Tag nach dem blutigen Anschlag von Ankara. Bei Beerdigungen riefen die Trauernden Parolen gegen die Regierung und forderten Erdogans Rücktritt. Gestern, kurz vor Beginn einer Friedensdemonstration, detonieren zwei Sprengsätze und reißen zahlreiche Menschen in den Tod. Bilder vom Anschlag selbst und unmittelbar danach dürfen heute nicht mehr im türkischen Fernsehen gezeigt werden. Als Grund gibt die Regierung laufende Ermittlungen an. Trotz der Staatstrauer flog die türkische Luftwaffe auch heute wieder Angriffe gegen Stellungen der PKK in den Kandilbergen. Obwohl die verbotene kurdische PKK eine einseitige Waffenruhe ausgerufen hatte, kam es in der Provinz Erzurum zu Gefechten mit türkischen Sicherheitskräften, bei denen zwei Soldaten starben.
Eine Analyse der Situation in der Türkei nach dem Anschlag finden Sie auf tagesschau.de. Bundeskanzlerin Merkel hat ausgeschlossen, dass zur Finanzierung der Flüchtlingskrise Steuern erhöht werden. Gegenüber der Bild-Zeitung wies Merkel Berichte zurück, die EU erwäge einen Aufschlag etwa auf die Mehrwert- oder Mineralölsteuer. Kanzleramtsminister Altmaier hat angekündigt, die Regierung werde bald über die Einrichtung sogenannter Transitzonen entscheiden. Sie könnten ein vernünftiges Element sein, so der Flüchtlingskoordinator. Bundesinnenminister de Maizière will an der Grenze Zonen schaffen, in denen Flüchtlinge festgehalten werden können, während ihr Anspruch auf Asyl im Schnellverfahren geprüft wird. Auf Ablehnung stößt dieser Plan bei der SPD. Sie diskutierte heute auf einem Kongress in Mainz über das Thema Zuwanderung.
Wo steht die SPD? Mit Spannung war die Rede des Parteivorsitzenden erwartet worden. Welchen Kurs verfolgt er im Streit zwischen Merkel und Seehofer? Gabriel positioniert sich und attackiert zugleich die Union.
Beide Antworten, das bedingungslose Credo der Kanzlerin, wir schaffen das, ebenso wie Horst Seehofers Grenzen dicht, sind eigentlich Ausdruck von Hilflosigkeit.
Seine Formel für die Flüchtlingsfrage: Zuversicht und Realismus. Die Aufgabe sei groß. Gabriel nennt Bedingungen, wie die Herausforderungen bewältigt werden können. Konkret.
Dass eine solidarische Flüchtlingspolitik nicht bedeutet, dass andere im Land darunter leiden müssen. Wir müssen also ausreichend Lehrer, Erzieher, Polizisten einstellen, damit Kitas nicht überfordert sind, Schulklassen nicht zu groß sind.
Wichtig für viele Genossen. Gabriel betont, das Asylrecht ist für Sozialdemokraten nicht verhandelbar. Der Forderung der Union nach Transitzonen für Flüchtlinge an den Grenzen erteilt die SPD vorerst eine Absage.
Die Idee der Transitzonen ist noch nicht mit genügend Substanz gefüllt. Ich habe im Moment keine Vorstellung davon, wie es am Ende wirklich praktisch funktionieren kann.
Das bedeutet also Streit mit dem Koalitionspartner. Nachdem es zuletzt Irritationen über den Kurs des Parteivorsitzenden in der Flüchtlingsfrage gegeben hatte, hat Gabriel heute mit einer programmatischen Rede die Linie klar markiert. Die SPD steht hinter Merkel und für offene Grenzen und ist bereit dafür, gewaltige Herausforderungen zu schultern.
Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung kommt aus den Ländern, auch von SPD-geführten Regierungen. Die Innenminister beraten darüber zur Stunde mit Kanzlerin Merkel und Flüchtlingskoordinator Altmaier. Dazu jetzt live aus Berlin, Tina Hassel.
Eine Tagesordnung gibt es nicht, doch das Thema Transitzonen hat der neue Chefkoordinator schon vorgegeben. Der Optimismus von Peter Altmaier aber, in wenigen Tagen schon könne es eine Einigung darüber geben, löst bei den SPD-Innenministern nur Kopfschütteln aus. Einen konkreten Vorschlag als Vorbereitung hat er nicht verschickt. Und wie man Zehntausende an einer Grenze festhalten kann, bleibt völlig nebulös. Will man tatsächlich Massengefängnisse bauen oder ist das Ganze nur ein Abweichungsmanöver, hat ein Innenminister zugespitzt. Über die Parteigrenzen hinweg ist man sich einig bei dem Frust über den Bund und die vielen nicht umgesetzten Versprechen. Die Zahl der Flüchtlinge explodiere, die Zahl der Entscheider bleibe gleich, beklagt der rheinland-pfälzische Innenminister. Kritik, die sich gegen den neuen Chef der Flüchtlingsbehörde Weise richtet und gegen die Kanzlerin. Von ihr will man heute Abend endlich wissen, wie ihr Plan denn aussieht. Es wird Tacheles geredet, das steht fest. Und damit zurück zu Jan Hofer.
In mehreren Fällen ist jetzt bekannt geworden, dass Flüchtlinge illegal beschäftigt wurden und deutlich weniger als den gesetzlichen Mindestlohn erhalten haben. Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnt davor, dass durch Schwarzarbeit Sozialstandards unterlaufen würden.
Wir kennen keinen, der 8,50 Euro die Stunde verdient, sagen Hussein und Fadi. Die beiden Syrer arbeiteten nach ihrer Ankunft in Berlin monatelang schwarz in einer Autowaschanlage. 30 Euro pro Tag gab es dort für 10 Stunden Arbeit. Viel zu wenig. Als ich nach einigen Wochen dann um mehr Geld gebeten habe, hat der Chef nur gesagt, wenn du den Job nicht mehr willst, hau ab. Die Gefahr, auf dem Arbeitsmarkt ausgenutzt zu werden, ist gerade in den ersten Monaten groß, weiß Jobvermittlerin Alessia Gordienko. Denn wer noch gar kein Deutsch spreche, sei nun mal schwer zu vermitteln. Gleichzeitig sei der Druck, Geld zu verdienen, direkt nach einer teuren Flucht besonders groß.
Tatsächlich möchte man Geld verdienen, um die Familie zu unterstützen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Motivationsfaktor, als auch eine Bleibeperspektive zu haben.
Offizielle Statistiken über die Ausbeutung von Flüchtlingen gibt es noch nicht, heißt es beim DGB. Und Schwarzarbeit werde nun mal im Geheimen verrichtet. Aber wenn der zuständige Zoll nicht schnell mehr Kontrolleure einstelle, sei der Mindestlohn nicht nur für Flüchtlinge in Gefahr.
Ich glaube, dass es zu einem großen Problem werden kann. Und deswegen gilt es natürlich auch, jetzt sehr schnell dort aufzuklären, dass wir dort nicht einen zweiten Arbeitsmarkt haben, der zulässt, dass Menschen wieder für 3 bis 5 Euro in der Stunde arbeiten.
Dumpinglohn hin oder her. Vor dem Gesetz sind schwarz arbeitende Flüchtlinge keine Opfer, sondern Täter, denen empfindliche Strafen drohen.
Inmitten der Flüchtlingskrise haben die Bürger in Österreichs Hauptstadt Wien heute ein neues Landesparlament gewählt. Dabei konnte die rechtspopulistische FPÖ deutliche Zugewinne erzielen. Laut der jüngsten Hochrechnung erreichte sie knapp 31% der Stimmen. Stärkste Kraft bleiben aber die mit den Grünen regierenden Sozialdemokraten, die 39,5% der Stimmen bekamen.
Große Erleichterung bei der Wiener SPÖ, als gegen 18 Uhr die erste Hochrechnung veröffentlicht wird. Einen so deutlichen Vorsprung vor der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei hatte keiner der Beobachter vorhergesagt. Nach einem polarisierenden Wahlkampf mit dem Hauptthema Flüchtlingspolitik.
Es zeigt sich, wenn man eine klare Haltung gegenüber Fremdenfeindlichkeit, gegenüber Hass und gegenüber wirklich allzu schmutzigen Dingen hat, das wird vom Wähler belohnt.
Es ist wunderschön, dass diese Angstmache nicht so tief gegriffen hat, wie wir befürchtet haben.
Wir schaffen das, war die Devise, frei nach Angela Merkel, die der seit 21 Jahren amtierende Bürgermeister Michael Häupl ausgegeben hatte. Nach derzeitigem Stand könnte er die Koalition mit den Grünen fortsetzen. Sein Herausforderer Heinz-Christian Strache von der FPÖ wollte die Grenzen dicht machen. Am Abend gratulierte er Häupl zu dessen Wahlsieg, betonte aber auch:
Wir haben uns verzehnfacht in zehn Jahren. Ich würde mir wünschen, dass das so weitergeht, dann wird es vielleicht das nächste Mal klappen. Ja?
Tatsächlich zeigt das Wahlergebnis, dass viele Menschen Zukunftsängste haben, unzufrieden mit der Bundespolitik sind. Die Wirtschaft stagniert, die Arbeitslosigkeit ist hoch.
Denn ich werte dieses Wahlergebnis nicht als einen Auftrag, einfach so weiterzumachen, wie wir das bisher gemacht haben. Das ist ja außer jedem Zweifel.
An der Flüchtlingspolitik des Wiener Rathauses, so Häupl, solle sich aber nichts ändern.
In Weißrussland wurde heute ein neuer Präsident gewählt. Die Bestätigung von Staatschef Lukaschenko gilt als sicher. Laut einer Wählerbefragung erreichte er mehr als 80% der Stimmen. Weißrussland liegt im Osten Europas an der Grenze zu Russland. In der früheren Sowjetrepublik leben 9,5 Millionen Menschen. Wirtschaftlich ist das Land stark von Russland abhängig. Präsident Lukaschenko ist seit 1994 im Amt. Sein Regierungsstil gilt als autoritär. Kritiker sehen in Lukaschenko Europas letzten Diktator.
Es ist immer dasselbe Wahllokal Nummer 1 in Minsk. Immer wieder die gleiche Inszenierung eines autoritären Staatschefs. Lukaschenko dieses Mal mit seinem 11-jährigen Sohn Nikolai. Zwar unterstreicht er die Nähe seines Landes zu Russland, doch er betont auch, er habe alle Auflagen des Westens erfüllt. Damit, so Kritiker, spekuliere er auf die Aufhebung der Sanktionen. Ich habe jeden Übergriff auf die Opposition verboten, auch wenn sie das Gesetz verletzt haben. Doch heute, um 8, ist die Wahl zu Ende. Und dann gilt wieder das Gesetz. Eine Warnung an die Opposition. Bei den letzten Wahlen wurden 7 der 10 Gegenkandidaten festgenommen.
Die Opposition hat sich von diesen massiven Übergriffen im Jahr 2010 nicht wieder erholt. Die maßgeblichen Köpfe haben inzwischen das Land verlassen oder haben im Gefängnis gesessen, konnten sich auch für die Wahlen gar nicht registrieren lassen als Kandidaten.
Darunter Mykola Statkevich, ein ehemaliger Offizier, ein unerschrockener Herausforderer Lukaschenkos. Es war einfach ein Spektakel, damit Lukaschenko noch einmal seine Vollmacht für weitere 5 Jahre bekommt.
Bleibt die Frage, ob Lukaschenko diese Annäherung an den Westen auch mit Taten untermauert. Schon bei den letzten Wahlen hat er das in Aussicht gestellt. Doch dann, nach den Wahlen, griff er zur Gewalt. Und das hat die politische Kultur in diesem Land um Jahre zurückgeworfen.
Die syrische Armee kann offenbar weitere Geländegewinne im Westen des Landes verzeichnen. Das berichtet die syrische Beobachterstelle für Menschenrechte, die der Opposition nahesteht. Demnach eroberten Einheiten des Assad-Regimes unter anderem strategisch wichtige Gebiete in den Provinzen Idlib und Hama zurück. Unterstützt wurden sie dabei von russischen Luftangriffen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden mehr als 60 Angriffe in 4 Provinzen geflogen, unter anderem auf mutmaßliche Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat. Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton hat den großen Preis von Russland gewonnen und damit seine Führung in der WM-Wertung weiter ausgebaut. Der Brite siegte in Sochi vor Sebastian Vettel und dem Mexikaner Sergio Perez.
Nico Rosberg beginnt vom besten Startplatz und behält zunächst die Spitzenposition in der Anfangsphase dieses Rennens. Aber schon nach kurzer Zeit muss Rosberg wegen eines technischen Defektes aufgeben. Das Rennen wird in der Folge durch einige Zwischenfälle unterbrochen, bei denen einzig Material zu Schaden kommt. Erneut ein sehr beherzter Grand Prix gelingt Sebastian Vettel, der mit Platz 2 auch den 2. Platz in der WM-Wertung übernimmt. Sein Teamkollege Kimi Räikkönen wird für die Verursachung dieses Unfalls bestraft. Dadurch gewinnt das Mercedes-Formel-1-Team vorzeitig den Titel des Konstrukteursweltmeisters. Lewis Hamilton baut mit dem heutigen Tagessieg seine Führung in der Wertung der Fahrerweltmeisterschaft weiter aus.
Jan Frodeno ist neuer Ironman-Weltmeister. Beim WM-Klassiker auf Hawaii siegt der gebürtige Kölner nach 8 Stunden, 14 Minuten und 40 Sekunden. Bereits auf der 3800 Meter langen Schwimmstrecke setzt sich Frodeno in der Spitzengruppe fest, übernimmt nach 180 Kilometern auf dem Rad die Führung und gibt diese beim abschließenden Marathon nicht mehr her. Den deutschen Doppelsieg macht der Rostocker Andreas Rählert mit Platz 2 perfekt. Beste Deutsche wird Marin Hufe aus Wesel auf Rang 21.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 12. Oktober.
Die neue Woche beginnt unter Hochdruckeinfluss verbreitet sonnig, aber für die Jahreszeit zu kühl. Heute Nacht gibt's an der See einzelne Schauer, sonst verbreitet klar. Vom Schwarzwald bis zu den Alpen bilden sich Nebel- oder Hochnebelfelder, die sich morgen zäh halten können. Im übrigen Land meist sonnig. Im Norden, später auch im Westen und äußersten Osten sind Wolken unterwegs, aber es bleibt trocken. Heute Nacht vielerorts leichter Frost oder Werte um den Gefrierpunkt. Morgen nördlich des Mains meist einstellige Werte im Süden 11 bis 16 Grad. Am Dienstag im Südwesten noch überwiegend freundlich, sonst teils Sonne, teils Wolken, vor allem im Nordosten und an den Alpen gebietsweise Regen. Mittwoch und Donnerstag mehr Wolken als Sonne, mancherorts Regen. In den Hochlagen sind auch Schneeflocken dabei.
Um 22.45 Uhr meldet sich Karen Mioska mit diesen Tagesthemen. Türkei in der Krise. Wie weiter nach dem Anschlag? Und Flüchtlingspolitik, die Debatte um Transitzonen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.